Wir wollen uns heute Nachmittag mit dem letzten Buch der Bibel beschäftigen. Und letztes Mal hatten wir uns mit den ersten fünf Büchern der Bibel beschäftigt. Diejenigen, die letztes Mal da waren, haben gesehen, dass die Bibel in sieben Teile zerfällt. Wir haben gesehen, das Alte Testament zerfällt in das Gesetz, die fünf Bücher Mose, dann die Propheten und dazu gehören die vorderen und die hinteren Propheten, haben wir letztes Mal aus genau gesehen. Die vorderen, dazu gehört bereits Josua, Richter und so weiter. Und die hinteren Propheten sind dann die eigentlichen prophetischen Bücher und die zwölf kleinen Propheten. Und ein dritter Teil, die Schriften. Also Dreiteiligkeit des Alten Testamentes, so in der hebräischen Bibel, im Judentum. Dann haben wir gesehen, dass der Herr Jesus diese Einteilung auch übernommen hat, in Lukas 24. Er kündigt in den Abschiedsreden Johannes 14, 15 und 16 das Kommen des Heiligen Geistes an. Und wir haben gesehen, dass dort eigentlich die Vierteilung des Neuen Testamentes angekündigt war. Johannes 14, 27 hat der Herr Jesus gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das hat seinen Niederschlag gefunden schriftlich in den vier Evangelien. Die Erinnerung an die Worte des Erlösers. Dann Kapitel 15, am Schluss sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird von mir zeugen. Und das hat seinen besonderen Niederschlag gefunden im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, das ein eigentliches Missionsgeschichtsbuch ist, das Zeugnis Jesu. Und weiter in Johannes 16, ab Vers 12, erklärt der Herr Jesus, dass der Heilige Geist die Jünger einführen wird in die ganze Wahrheit. Und dass er Dinge sagen wird, die der Herr Jesus noch nicht seinen Jüngern sagen konnte auf Erden. Und so haben wir die ganze Wahrheit ganz speziell in den Lehrbriefen des Neuen Testaments. Und schließlich, dort in Johannes 16, sagt der Herr Jesus, er wird euch das Kommende verkündigen. Und das hat einen ganz besonderen Niederschlag gefunden in dem einzigen vollständig prophetischen Buch des Neuen Testaments, das heißt in der Offenbarung. Also wir sehen, dass die Bibel aus sieben Teilen besteht, wobei die Offenbarung für sich einen Teil bildet. Das gibt diesem Buch ein ganz besonderes Gepräge. Und weiter ist zu sagen, dass die Bibel normalerweise gezählt 66 Bücher umfasst. Bedenkt man jedoch, dass die Psalmen im Grundtext eingeteilt sind in fünf Bücher, nicht die Psalmen 1 bis 41, das erste Buch der Psalmen, 42 bis 72, das zweite und so weiter. Wenn man die Psalmen so als fünf Bücher zählt, wie sie auch im Grundtext eingeteilt sind, dann gibt das ein paar Bücher dazu, und zwar genau 70. Und somit ist die Offenbarung das 70. Buch der Bibel und bildet auch den siebten Teil der biblischen Bücher. Also doppelt eindrücklich. Und die Zahl 7 spricht ja von der Vollkommenheit. Und gerade am Ende der Offenbarung haben wir dann die Worte, dass wer diesen Worten noch etwas hinzufügen will, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also diese Abgeschlossenheit, diese Vollendung kommt ganz plastisch und deutlich in diesem letzten Buch zur Geltung. Und gerade auch, was die Zahl 7 anbetrifft. Wir werden dann sprechen von den 7 Sendschreiben, von den 7 Siegeln, den 7 Posaunen, den 7 Schalen und so weiter. Die 7er Zahl ist sehr vorherrschend in diesem letzten Buch mit ganz besonderem Charakter. Wir lesen zur Einleitung aus Offenbarung 1. Jemand mit einer lauten Stimme könnte uns mal Kapitel 1 vorlesen. Das heißt zunächst vielleicht mal nur die drei ersten Verse.
Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesagt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christo, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.
Danke. Wir werden gleich sehen, dass das erste Kapitel gewissermaßen die Einleitung ist in das ganze Buch. Und wir finden in diesem ersten Kapitel auch die Grundsätze und Prinzipien, wie man an dieses Buch herangehen soll und wie das Buch verstanden werden soll. Also schon Vers 3 macht uns deutlich, es geht um ein prophetisches Buch, die Worte der Weissagung. Ich habe gesagt, das einzige vollständig prophetische neutestamentliche Buch. Wir finden viele Prophetie, auch in den anderen biblischen Büchern, zum Beispiel 2. Timotheus, der 2. Timotheusbrief spricht über die letzten Tage, auch der 1. Johannesbrief über die letzte Stunde und so weiter. Aber hier alles Weissagung, alles Prophetie. Und es ist verbunden mit einer speziellen Verheißung, wenn man dieses Buch liest oder hört, nämlich glückselig. Oder man kann auch übersetzen, manche Bibelübersetzungen haben nur selig, ein bisschen zu schwach. Glückselig ist viel stärker. Oder überglücklich. Also ein Rezept, wenn man unglücklich ist, einfach die Offenbarung lesen. Und das Eindrückliche ist, dieses Wort glückselig kommt in diesem Buch 7-mal vor. Wieder diese Zahl 7. Und zwar wird am Anfang und am Schluss diese Spezialverheißung gegeben, dass man überglücklich ist, wenn man dieses Buch liest oder vorgelesen bekommt. Die andere Stelle ist Offenbarung 22, Vers 7. Liest das jemand?
Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der da bewahrt, die Worte der Weissagung, dieses Buch.
Ja. Also das gilt natürlich für alle biblischen Bücher, dass man glücklich wird, wenn man die Bibel liest. Aber bei der Offenbarung wird es also am Anfang und am Schluss ganz ausdrücklich herausgestrichen. Dann sehen wir, die Offenbarung wird eben gerade im Vers 1 als Offenbarung bezeichnet. Offenbarung Jesu Christi. Das ist sehr bedenkenswert, denn dieses Buch wird ja im Allgemeinen als beschlossenes Buch betrachtet. Aber es selber bezeichnet sich als ein offenes Buch. Es ist eine Offenbarung, nicht eine Verhüllung. Es ist eine Enthüllung. Und man könnte vielleicht sagen, dass Satan versucht hat, dieses Buch den Menschen zu verschließen, es als mysteriös und unzugänglich zu präsentieren, damit man es eben möglichst nicht liest. Und dann kommt man eben an dieser Glückseligkeit vorbei, die mit der Lektüre verbunden ist. Und zweitens, dieses Buch zeigt uns auch das Ende der Macht Satans, die ja die ganze Welt regiert heute und dieses ganze Elend und in der Menschheit verursacht hat. Und so zeigt uns dieses Buch, wie Gott wirklich mit allem Elend zum Ende kommen wird. Und das möchte er, diese Botschaft, den Menschen verschließen. Und Er möchte auch nicht, dass man seinen Untergang kennt. Genauso das erste Buch Mose haben wir heute Morgen gesehen, das zeigt schon als erstes den Untergang Satans. Er, der Nachkomme, der Messias, der Nachkomme Evas, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dieses Buch hat Satan versucht, als mythologisch, als Märchenbuch, das geschichtlich nicht zuverlässig sei, abzutun. Schöpfungsbericht, Sintflutbericht, alles überholt, braucht man nicht zu lesen. Aber dort wird sein Ende geweissagt. Das möchte er nicht. Darum das erste Buch als mythologisch weg und das letzte Buch wird als unverständlich, als unbegreiflich so verschlossen. Aber es ist eine Offenbarung, eine Enthüllung. Der Ausdruck Offenbarung Jesu Christi kann zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, es ist die Offenbarung, also dieses Buch, das Jesus Christus gehört. Es kann aber auch bedeuten, es ist die Enthüllung von dem, wer Jesus Christus ist. Also die Offenbarung von Jesus Christus, wer er ist. Aber beide Auffassungen sind treffen den Sinn des Buches. Denn in diesem Buch wird uns Jesus Christus gezeigt als der König der Könige, als der, der überwunden hat. Und viele herrliche Dinge seiner Person werden mitgeteilt, die man in den Evangelien nicht so findet. Und Johannes, der Evangelist, der Jünger, der Jesus am besten kannte, schreibt er die Offenbarung. Und als er den Auferstandenen so sieht, wie da, dann in Kapitel 1, fällt er um wie tot. Das war für ihn so fremdartig, so neu. Und das zeigt uns, dass er, der so vertraut war mit dem Menschen, Jesus Christus auf Erden, überwältigt ist über diese zusätzlichen Offenbarungen, die er auf Patmos bekommen hat. Also insofern ist die Offenbarung Jesu Christi nicht einfach ein Buch, das sich damit beschränkt, uns einen Fahrplan zu geben über die Zukunft, sondern eine wesentliche Absicht ist, damit wir wissen, wer Jesus Christus ist. Und wer sind die Adressaten? An wen richtet sich das Buch? Ja, das kommt dann in Vers 4 richtig. Aber jetzt noch in diesen Versen, die wir gelesen haben, da finden wir auch schon eine Angabe. Seinen Knechten. Das ist sehr, sehr bedeutsam, weil es heißt nicht einfach für die Menschen oder auch nicht für die Gläubigen, sondern seinen Knechten. Das heißt, das Buch ist speziell für die Menschen bestimmt, die Jesus Christus dienen möchten. Also die ihr Leben in seinen Dienst stellen möchten, auch im Alltag. Denen gilt das speziell. Und dann ist das Wort gezeigt in Vers 1 besonders wichtig. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. Das Wort gezeigt im Griechischen bedeutet durch Zeichen kundgetan oder durch Symbole kundgetan. Und das hilft uns zu sehen, dass das Buch speziell eine Symbolsprache spricht. Dass wir also nicht irgendwie in allen Symbolen, die da, in allen Dingen, die da beschrieben werden, die Wirklichkeit selbst sehen, sondern eine symbolische Beschreibung der Wirklichkeit. Das ist sehr wichtig. Und dann lesen wir mal weiter ab Vers 4. Ja, gern, bis Vers 6.
Und Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und herrliche Könige auf Erden, hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns die Könige und Priester gemacht hat, vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Und auch Vers 7.
Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden die, denen alle Augen und alle, die sie durchbohrt haben, und es werden wehklagen und deinen Willen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.
Danke. Also, wie schon erwähnt, das Buch richtet sich an die 7 Gemeinden in Asien. Asien war damals eine Provinz in der heutigen Türkei, in der Größe etwa von der Schweiz. Also das macht uns das Ganze ein bisschen sympathisch, diese Provinz Asien. Und in Apostelgeschichte 19 hat ja Paulus in Ephesus, einer dieser 7 Gemeinden, hat er 2 Jahre gewirkt, hat täglich in der Schule des Tyrannus, hat er Bibelstudium geleitet. Und es heißt in Apostelgeschichte 19, dass dadurch alle Leute in ganz Asien in dieser Zeit das Wort des Herrn zu hören bekamen. Also wenn man denkt, diese Arbeit in 2 Jahren, die Größe der Schweiz wird massiv missioniert und die Ausgangsbasis war gründliches Bibelstudium. Und nun, diese Offenbarung ist diesen Gemeinden adressiert, will sagen, dass dieses Buch nicht nur einfach für persönliches Studium ist, sondern dass es ein Thema ist, das auch in den Gemeinden gepredigt, verkündigt werden muss. Und das ist doch interessant, weil sehr viele Kapitel werden in der Verkündigung vernachlässigt. Man hört oft bis etwa Kapitel 3, noch die 7 Sent schreiben, und dann vielleicht Kapitel 4 und 5, das Lamm in der Mitte, und dann hört es auf. Und dann vielleicht noch am Schluss noch wieder ein bisschen. Aber es ist ein Buch für den Gebrauch in den Gemeinden bestimmt. Und dann beschreibt Johannes in Vers 9, dass er auf Patmos war. Aus der Überlieferung ist bekannt, dass er von Kaiser Domitian verbannt worden war auf diese unwirtliche Insel im Mittelmeer, ins Exil versetzt. Also isoliert, und da am Sonntag bekommt er diese Visionen der Offenbarung. Nämlich in Vers 10, kann das jemand lesen? Liest man.
Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme von einer Posaune, die sprach: Was du dies, schreibe in ein Buch und setze es den sieben Gemeinden.
Ja, das reicht, danke. Hier kommt der Ausdruck vor: am Tag des Herrn. Der Ausdruck ist kommt nur hier vor in der Bibel. Der Ausdruck der Tag des Herrn kommt ja oft vor, schon im Alten Testament. Der Tag des Herrn, der Tag des Ewigen. Aber das bedeutet der Tag des Gerichts, die Zeitperiode, wenn der Messias als Richter erscheint. Und hier dieser Ausdruck da heißt wörtlich übersetzt nicht Tag des Herrn, sondern der dem Herrn gehörende Tag. Also im Grundtext eine ganz andere Formulierung wie sonst. Der Tag des Herrn. Der dem Herrn gehörende Tag, und das wurde von Anfang an aufgefasst als der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Damit auch der Tag des Sieges über Satan, über die Sünde, über den Tod, und das ist die Ausgangslage der Offenbarung. Es, wie gesagt, kommt ja die Stelle, der Ausdruck Tag des Herrn nur an dieser Stelle vor. Also man hat innerbiblisch keine Möglichkeit, eine andere Stelle noch zu zeigen, wo der gleiche Ausdruck vorkommt, um zu zeigen, es ist der erste Tag der Woche. Aber es ist kirchengeschichtlich belegbar, dass die in der frühen Christenheit, dass dieser Ausdruck als der Sonntag aufgefasst worden ist. Und was man aus dem Neuen Testament selbst sieht, ist, dass man am ersten Tag der Woche ganz speziell diesen Tag feierte. Wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche waren wir versammelt, um Brot zu brechen. Oder Paulus erwähnt in 1. Korinther 16, am ersten Tag der Woche soll man von seinem Geld auf die Seite legen, im Blick auf Sammlungen für die Bedürfnisse der Gläubigen. Und so hat der erste Tag der Woche eine ganz spezielle Bedeutung bekommen. Und außerbiblisch ist das belegbar bis in die Frühzeit, dass man unter Tag des Herrn den Auferstehungstag verstand. Aber das ist eben wichtig, um zu zeigen, dieses Buch ist das Buch des Sieges, das uns zeigt, am Kreuz von Golgatha ist der Sieg errungen. Und wenn es auch jetzt noch in der Welt nicht so aussieht, dass Jesus Christus der Überwinder und der Triumphator ist, so wird die Zukunft es noch erweisen. Das zeigt uns die Offenbarung. Und dann sieht Johannes den Herrn Jesus, wir lesen ab Vers 12. Also, wir sehen hier den Auferstandenen. Das ist, wer sich hier vorstellt als der Sieger über Tod und Totenreich. Und das passt natürlich sehr gut mit dem ersten Tag der Woche. Denn das war der Tag der Auferstehung. Der Herr Jesus Christus erscheint hier mit einem langen Gewand und er ist gegürtet um die Brust. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Niemand von uns gürtet sich um die Brust, oder? Sondern 30 cm tiefer etwa. Aber in der Antike gab es eine Gruppe von Menschen, die war gegürtet um die Brust. Welche? Die Priester, zur Zeit des Zweiten Tempels, also zur Zeit des Herrn Jesus, hatten die Priester also lange Gewänder, genauso wie er hier, und waren gegürtet mit einem 32 Ellen, also etwa 16 Meter langen Gürtel. Und er wurde um die Brust eng geschnürt. Die Rabbiner erklärten, das soll gewissermaßen die Konzentration bei der Arbeit steigern, dieser Druck auf Herz und Brust. Das war für sie quasi das Symbol. Hier in der Arbeit geht es um Konzentration und Aufmerksamkeit, dass die Dinge genau gemacht werden. Aber was uns deutlich wird, Jesus Christus erscheint hier am Anfang des Buches als Priester. Eben der das Opfer gebracht hat Aber nicht, indem er einen Stier opferte und, oder einen Ziegenbock für ein Volk, sondern indem er sich selber geopfert hat im Blick auf eine verlorene, ganze verlorene Welt. Und das ist bedeutsam, dass er hier als Priester erscheint, weil die Gläubigen auch gerade von Anfang an als eine Priesterschaft vorgestellt werden. Haben wir in Vers 6 gelesen. Er hat uns gewaschen in seinem Blut und uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Könige und Priester. Und so wird er vorgestellt als Priester mit dem Gürtel um die Brust und als König, denn Johannes sagt, gleich dem Sohn des Menschen. Und das ist direkt übernommen aus Daniel 7, 13. Ich will das schnell aufschlagen. Daniel 7, 13 und 14. Wer liest?
Und da liegen wir nicht in der Nacht, und siehe, es kam eigentlich den Wolken in und fiel einen Menschensohn. Und gelangte zu dem, der nur aus war, wurde Gott gefragt. Der gab die Macht, er ist reich, über ihm alle Völker und Leute. Auf dem Kopf ist es der Sieg, die Sprache ist der Gott. Sein Macht ist ewig, er liegt, sein Reich hat kein Ende.
Jawohl, also da der Sohn des Menschen, eine Stelle, die zur Zeit des Neuen Testamentes im Judentum sehr populär war, sehr beliebt, sehr bekannt, eine Stelle, die spricht von dem Messias, allgemein bekannt als messianische Stelle. Der Messias kommt mit den Wolken des Himmels und wird dann seine Herrschaft übernehmen. Das war sehr populär zur Zeit des Neuen Testaments, warum wohl? Aber das hätte ja schon populär sein können, als sie unter griechischer Herrschaft waren. Gut, war es auch schon ziemlich, aber sagen wir auch schon unter persischer Herrschaft. Aber der Grund ist der, in Daniel 7 werden die vier Weltreiche aufgezeigt. Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Und dann kommt der Sohn des Menschen. Also erwartete man das Kommen des Messias in der Zeit des Römischen Reiches, in der Zeit des Vierten Reiches nach Daniel. Und so war das also sehr populär, aber es gab ein Problem bei der Auslegung. In Daniel 7 heißt es, der Messias kommt mit den Wolken des Himmels, und in Zacharia 9,9, eine Stelle, die man auch auf den Messias deutete, heißt es, siehe, dein König kommt und reitend auf einem Esel. Und das war unter den Rabbinen ein Auslegeproblem. Was ist nun? Kommt der Messias mit den Wolken oder kommt er auf dem Esel? Und man hat es so gedeutet, das hängt davon ab, in welchem Zustand wir sind. Wenn wir in einem guten Zustand sind und die Tora einhalten, dann kommt er auf den Wolken des Himmels. Wenn wir in einem schlechten Zustand sind, dann kommt er auf dem Esel. Und ja, natürlich, eben er ist ja dann auf dem Esel gekommen, der Messias. Aber nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ja? Also es sind zwei verschiedene Erscheinungen. Einmal sollte er kommen zur Zeit des Römischen Reiches auf einem Esel. Und sie waren wirklich in einem schlechten Zustand. Das war korrekt. Und er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels, aber das auch wieder in der Zeit des Römischen Reiches. Denn die Offenbarung, werden wir sehen, zeigt, dass dieses letzte Weltreich, das vierte Reich von Daniel, zerfällt in drei Phasen. Offenbarung 17, Vers 8 sagt, das Tier, mit einem Tier wird das Römische Reich beschrieben, einem wilden, grausamen, brutalen, blutrünstigen Tier. Das Tier war, ist nicht und kommt wieder aus dem Abgrund hervor. Das heißt, das Römische Reich wird untergehen, aber es wird wieder erstehen. Da haben wir drei Phasen und so wird das Römische Reich muss wieder erstehen und in dieser Zeit des Römischen Reiches wird der Messias kommen, aber nicht mehr auf dem Esel, sondern auf den Wolken des Himmels. Als König. König und Priester. Also wir sehen, wie die Rabbiner schon extrem nah an die Wahrheit herankamen und dann nur noch in einen kleinen Punkt kam der Irrtum und das hat sie ins Elend geführt. Aber eigentlich erstaunlich nah. So kann man manchmal sehr, sehr nah sein bei der Wahrheit und trotzdem wesentlich dann daneben.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Was symbolisiert eigentlich dieses Bild, wo der Herr Jesus mit diesem Esel hineinreitet in Jerusalem?
Das typische Tier für den Kampf, für den Krieg, war das Ross. Das Pferd. Gut, der Esel wurde auch gebraucht, aber das typische Kampftier war das Pferd, das sich auch sehr eignet. Im Alten Testament in Hiob wird das Kampfross ganz herrlich poetisch beschrieben. Ich gebe die Stelle schnell an. Ein Abschnitt großartiger alttestamentlicher Poesie über das Kriegsross in Hiob 39 ab Vers 19. Und nun, der Messias kam nicht als Kriegsmann, um das Römische Reich zu zerschlagen, sondern er kam als in Demut als der Frieden des Herzens bringen wollte. Also das hat schon eine tiefe Bedeutung, dass er auf dem Esel eingeritten ist. Nun aber eben hier in der Offenbarung sehen wir ihn als der Menschensohn, das Synonym schlechthin für den König der Könige. Aus Daniel 7 haben wir das gesehen. Er wird herrschen über alle Völker. Also als König und Priester. Und die Offenbarung ist somit auch gewissermaßen ein Tempelbuch. Denn wir finden in der Offenbarung den himmlischen Tempel, den Originaltempel beschrieben. Offenbarung 11, Vers 19. Ja, eben, Sie haben das natürlich als etwas nicht so Majestätisches betrachtet. Und damit haben Sie gesagt, wenn wir in einem schlechten Zustand sind und die Tora nicht einhalten, dann kommt er eben nicht so in dieser Würde und Majestät, wie das wäre, wenn er käme auf den Wolken des Himmels. Also gewissermaßen, das spricht von einem Mangel an Herrlichkeit, der aber entsprechen würde ihrem schlechten Zustand. Und das war auch so. Aber er kam eben, um das Problem der Sünde zuerst zu lösen, um dann das politische Problem in einem zweiten Gang zu lösen. Ja?
Und der Welt, der wird seine Seele und den Weinstock finden, seine Seele.
Also die Verbindung von Esel und dem Messias hier ist insofern deutlich, als dieser Shiloh, dieser Friedebringer, dieser Held, der da kommt aus Juda, das ist auch der Messias. Und daneben kommt in Vers 11 gleich das wieder der Esel. Gut. Jetzt Offenbarung 11, Vers 19. Der originale Tempel im Himmel. Das reicht schon. Überraschend, meine ich, man liest hier von dem Tempel Gottes im Himmel. Und dann, für all die, die scharf sind auf, für die Jagd auf verschollene Tempelschätze, da wird sogar gesprochen über die Bundeslade im Himmel. Das ist aber nicht die Bundeslade von Mose, denn das war ja nur eine Kopie. Moses hat ja die Stiftshütte und die Tempelschätze darin gebaut nach dieser Vorlage, die ihm auf dem Berg gezeigt wurde. Er sah also die originale Stiftshütte, die originale Tempel im Himmel und baute für Israel ein Heiligtum, das eine Kopie des Originalen im Himmel war. So hatte das irdische Volk Israel gewissermaßen ein Stück Himmel auf Erden. Und diesen Tempel und diese Bundeslade sieht Johannes nun nach über 1500 Jahren später, nach Moses, sieht er das wieder. Aber in einem Moment, der sehr bedeutsam ist, weil wir haben die Geschichte Israels beginnt mit der Periode der Stiftshütte. Das ist vom Auszug aus Ägypten bis Salomo. Dann haben wir die Zeit des ersten Tempels. Von Salomo bis zur Wegführung nach Babylon. Und dann haben wir die Zeit des zweiten Tempels, von der Rückkehr aus Babylon bis zum Jahr 70. Seither hat das Judentum keinen Tempel mehr, bis heute. Jetzt, Johannes hat also im Exil auf Patmos geschrieben, etwa im Jahr 95, unter der Herrschaft von Kaiser Domitian, der ihn ja exiliert hatte. Das heißt, das Judentum hatte schon 25 Jahre alles verloren. Der Tempel war dem Volk genommen worden und damit konnte man von vornherein schon einen Drittel der Gebote der Tora nicht mehr erfüllen. Ein Drittel der Gebote im Gesetz Mose sind geknüpft an die Existenz des Tempels. Das heißt, das Judentum konnte in den letzten 2000 Jahren bald einen Drittel der Gebote schon von vornherein nie mehr erfüllen. Da war also gewissermaßen das Herz herausgeschnitten aus dem Judentum. Und Johannes war auch ein Jude. Alles verloren mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahr 70. Und dann ist er hier auf Patmos und sieht das Original im Himmel. Also alle Juden, die geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, die sind vom Schatten zur Wirklichkeit gekommen. Für sie war das himmlische Heiligtum offen und existent, während das Judentum ohne den Messias alles verloren hatte bis heute. Und so wird in der Offenbarung nicht nur beschrieben der Tempel und die Bundeslade, sondern wir finden den siebenarmigen Leuchter im Himmel. Wir finden das Waschbecken. Wir finden den Altar. Weiter auch die Tempelinstrumente, Harfen und sieben Posaunen. Nicht wahr? Die sieben Posaunen, die wir noch haben werden. Das sind die silbrigen Posaunen, die man zur Zeit des zweiten Tempels siebenmal tagtäglich geblasen hatte. Das sind alles Dinge aus dem Tempelwesen. Die Rabbiner haben erklärt, das siebenmalige Blasen der Posaunen jeden Tag, übrigens weiß man genau die Melodie, wie das ging. Es war Stoßen, Lärmblasen, Stoßen. Also, das klingt so. Stoßen heißt so. Da, da, da. Das war das Stoßen. Mal mit Überblasen hatte man C, G, C, Quint, Quart. Und dann das Lärmblasen, das ging so. Da, 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 da. Und dann nochmals Stoßen. Da, da, da. Also die ganze Formel, die ganze musikalische Formel war. Das war. Und die Rabbiner haben erklärt, das bedeutet die Ankündigung der kommenden Gerichte über die Welt und die Ankündigung der kommenden Gottesherrschaft über die Welt. Genau das haben wir mit den sieben Posaunen. Da werden die Gerichte über die Welt verkündigt und damit wird die Gottesherrschaft des Menschensohnes eingeläutet. Also wir sehen, für Johannes war das alles Selbstverständlichkeit, was er da sah und hörte. Alles aus dem Leben, aus ihrer Welt des zweiten Tempels gegriffen. Und so können wir weiterfahren, das ist voll von solchen priesterlichen Hinweisen. Auch die sieben Schalen, den wir noch haben werden, das Wort meint effektiv die Opferschalen. Wenn man die Tiere geschächtet hatte, kam der Priester mit einer Silber- oder Goldschale und fing die ersten Spritzer auf. Und die wurden dann an den Altar ausgeschüttet. Und genau diese Opferschalen haben wir. Schauen wir mal Offenbarung 16. Vers 3 zum Beispiel.
Der zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war.
Vers 4 noch.
Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut.
Ja, für Johannes ist selbstverständlich der Zusammenhang von den Schalen und Blut. Denn das sind die Opferschalen, aber hier nun nicht mehr in Verbindung mit Vergebung, sondern mit Gericht. Um zu sagen, wer das Blut des Stellvertreters nicht zu seinem Leben annimmt, der muss sein eigenes Blut im Gericht hergeben. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Es ist voll von priesterlichen Hinweisen, es ist ein eigentliches Tempelbuch und der Herr Jesus erscheint schon am Anfang als Priester. Und dann kommt dazu, dass für Johannes der Tempel sowieso sehr viel bedeutete. Er hatte nämlich einen ganz speziellen Zugang zur hohen priesterlichen Familie damals. Nicht? Jetzt erinnern wir uns vielleicht, dort als der Herr Jesus vor den hohen Priester kam, ging er doch auch in den Hof hinein und er konnte sogar vermitteln, dass Petrus hinein konnte, weil er dem hohen Priester bekannt war. Also zum Priestertum in Jerusalem hatte Johannes eine ganz spezielle Beziehung, wohl aus familiären Gründen. Und so sehen wir das also für ihn, dieser Aspekt völlig naheliegend war und das alles ihm viel bedeutete. Er sah, ach, wir Juden, wir haben alles verloren. Und er sagte, als Jude, der die Erfüllung gefunden hat im Messias, jetzt haben wir endlich das Original, alles steht uns zur Verfügung. Das himmlische Heiligtum ist aufgetan für uns. Und das ist auch die Situation, übrigens Kapitel 4, Vers 1. Wir werden sehen, dass hier ein ganz besonderer Wendepunkt in der Offenbarung beginnt. Hier sieht Johannes den Himmel aufgetan. Eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Nicht Eine Tür wurde geöffnet im Himmel. Es wird verschiedentlich in der Bibel berichtet, wie der Himmel plötzlich geöffnet wurde. Zum Beispiel bei Hesekiel, Kapitel 1. Oder bei der Taufe Jesu, Matthäus 3, wird der Himmel geöffnet. Oder an verschiedenen weiteren Stellen. Aber hier steht, nicht der Himmel wurde geöffnet, sondern er sah eine Tür, die war aufgetan, im geöffneten Zustand. Und das ist ganz krass, in allen Stellen, im Neuen Testament, nach dem Kreuz, wo der Himmel geöffnet gesehen wird, ist der Himmel schon offen. Nicht, er wird geöffnet. Konsequent, wenn man mit der Konkordanz durchgeht, all diese Stellen. Und das will uns sagen, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Also die Offenbarung zeigt uns einen geöffneten Himmel für die Erlösten. Ein originales Heiligtum und der Messias ist dort im Himmel und wartet auf den Tag, wo er kommt, um die Herrschaft über diese Welt zu beanspruchen. Das ist so die Sicht, die mit dem Buch eben vermittelt wird. Und jetzt gehen wir zur Struktur des Buches. Falls nicht noch eine spezielle Frage wäre.
Ich hätte noch eine Frage. Zeugte das dann auch nicht damals, dass der Vorhang gerissen war im Tempel? Zeugte das dann auch nicht, dass nun der Himmel offen ist? Ja. Der Vorhang, der zerrissen wurde, ins Allerheiligste, als Jesus Christus starb. Ist das richtig?
Also die Tür, die Johannes sieht, geöffnet in Kapitel 4, Vers 1, das ist nicht... Das ist nicht die Tür zum Allerheiligsten, sondern der Tempel selber ist ja im Himmel, haben wir gelesen. Aber es wird sogar so berichtet über den Himmel, dass nur so in Klammer, wer etwas wissen will über den Himmel. Es gibt ja ein Buch von Rienecker mit dem schönen Titel Das Schönste kommt noch. Und eben die Offenbarung, die erzählt uns sehr, sehr viel, nicht nur über die Zukunft und wie der Fahrplan geht, sondern über das, wie es im Himmel ist. Und da wird über dieses Heiligtum gesprochen. Aber Hebräer 11 spricht auch über ein himmlisches Vaterland, das Abraham erwartete. Und dann weiter wird gesprochen von einer himmlischen Stadt, dem himmlischen Jerusalem. Offenbarung Hebräer 12. Und das ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem neuen Jerusalem, das wir in der Offenbarung noch finden werden. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Himmlisches Jerusalem und neues Jerusalem. Ich werde das nachher erklären. Ich will nur mich begnügen damit, das himmlische Jerusalem war etwas, das Abraham kannte und erwartete. Von dem neuen Jerusalem wusste er nichts. Das war alttestamentlich absolut verschwiegen. Das himmlische Jerusalem ist eine Stadt im Himmel, die Gott gebaut hat. Und die wird im Reich des Messias die himmlische Hauptstadt sein, während Jerusalem in Israel die irdische Hauptstadt sein wird. Und so spricht also der Hebräerbrief, ein himmlisches Vaterland. Und in diesem himmlischen Vaterland gibt es eine himmlische Stadt, das neue Jerusalem. Und in diesem neuen Jerusalem gibt es einen himmlischen Tempel, den wir hier ausführlich finden. Das regt die Fantasie an, oder? Aber es wird ja spannend sein. Und die Frage der zerrissene Vorhang, der zeigt natürlich genau das Gleiche, dass der Zugang zu Gott geöffnet ist. Und zwar der Zugang zu Gott als Abba, Vater. Abba heißt auf Hebräisch Papa. Ist nicht das Gleiche wie Vater. Und im Judentum ist es verboten, Gott mit Abba anzusprechen. Mit Avinu, unser Vater, darf man. Es kommt im Talmud vor, Avinu Sheba Shamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber Abba nicht. Ciao, Rudi. Danke. Abba heißt Papa. Und das ist zu intim. Und das Neue Testament zeigt uns, dass Jesus Christus Gott ansprach als Abba in Gethsemane. Und die Erlösten heute nach Römer 8 und Galater 4 dürfen Gott ansprechen als Abba. Das heißt, das ist die intimste Beziehung zu Gott, die es überhaupt gibt, die wir jetzt haben. Und das hängt zusammen mit dem, dass Gott nun nicht mehr der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang ist, sondern jetzt ist er bekannt. Also der Gott im Judentum ist der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang, während der Gott Im Christentum, das ist der gleiche Gott, der geoffenbarte Gott ist, mit dem zerrissenen Vorhang. Und so gehört also dieser zerrissene Vorhang genau in diese Thematik von dem geöffneten Himmel, mit dem wir es zu tun haben. Gut, ich glaube, wir sollten Pause machen.